Studie zeigt, Impfpflicht verursacht Personalnotstand im Gesundheitswesen. Querdenkengründer Ballweg weiterhin in Haft, rechtsstaatliche Masken gefallen. Und Widerstand gegen Bankrottregierung, Wien und Steyr marschierten gegen den Great Reset. Herzlich willkommen zu den Nachrichten auf 1. Mein Name ist Thomas Eglinski, ich verstärke ab sofort das auf 1 Moderatorenteam und führe Sie heute erstmals durch die Nachrichten. Einmal mehr hat eine Studie der Uniklinik Würzburg nun in besonders erschreckender Weise beschrieben, welche katastrophalen Auswirkungen die Corona-Impfungen auf jene Bevölkerungsgruppen hatten, denen sie gesetzlich aufgezwungen wurde. Zwischen Ende September 2021 und Ende März 2022 wurden rund 1700 Mitarbeiter im Gesundheitswesen untersucht, welche die sogenannten Impfstoffe von Pfizer-BioNTech oder Moderna erhalten hatten. Darunter befanden sich Ärzte und Pfleger mit und ohne Patientenkontakt. Die meisten von ihnen waren weiblich. Die schockierenden Ergebnisse zeigten, dass die große Mehrheit der Betroffenen, unglaubliche 87%, nach ihrer Covid-Impfung Medikamente gegen diverse Nebenwirkungen einnehmen mussten. 28% litten gar unter derart schweren Folgen, dass sie zumindest vorübergehend arbeitsunfähig wurden. Besonders auffällig, der Anteil der Arbeitsunfähigen stieg mit jeder weiteren Impfdosis an. Nach der ersten Dosis waren dies 75 Fälle pro 1000 Angestellten, nach der zweiten bereits 438 und nach der dritten sogar 510 Fälle. Der Anteil derer, die Medikamente gegen die Nebenwirkungen benötigten, stieg von 25% nach der ersten Dosis auf 87% nach der dritten Genspritze. Insgesamt ergab sich ein Untersuchungszeitraum von 24 Monaten. Damit sind die Ergebnisse mehr als ausreichend fundiert, um abermals zu bestätigen, dass die experimentellen Genimpfstoffe nicht nur ihren ursprünglichen Zweck klar verfehlten, sondern bei weitem mehr Schaden anrichteten als das Coronavirus selbst und noch immer anrichten. Erschwerend kam hinzu, dass es sich bei den untersuchten Personen ganz überwiegend um relativ junge und gesunde Menschen handelte, bei denen die Gefahr einer symptomatischen Corona-Infektion oder eines schweren Krankheitsverlaufs ohnehin äußerst gering war. Die Impfungen waren somit sogar dann völlig unverhältnismäßig und unnötig gewesen, wenn sie wirksam und nebenwirkungsfrei gewesen wären. Da sie beides nachweislich nicht sind, wurde durch die einrichtungsbezogene Impfpflicht die Gesundheit von Menschen zerstört oder zumindest beschädigt, die als Mitarbeiter des Pflege- und Gesundheitswesens absolut systemrelevant sind. Vor allem in der Pflege, wo sie verzweifelt gebraucht werden. Die Impfpflicht hat damit nur Leid und Schaden verursacht und das Pflegepersonal sträflich ausgedünnt. Ein erheblicher Teil gab den Beruf auf, weil er sich nicht zur Spritze zwingen lassen wollte, und der Teil jener, die sich gefügig zeigten, bezahlte dafür mit oft schweren Gesundheitsschäden. Die Autorin und strategische Analystin Monika Donner erklärt im Interview für Stefan Magnet auf 1, warum die Selbstbestimmung der Menschen der Schlüssel zur Freiheit ist. In ihrem aktuellen Buch Freiheit deckt sie die Muster und Methoden der Unterdrückung auf und macht klar, wie wir uns davon befreien können. Sehen Sie jetzt einen kurzen Ausschnitt aus dem Gespräch.
Kapitel 1, Krise als Chance. Wie ist das zu verstehen?
Es ist so zu verstehen, dass mit der sogenannten C-Diktatur, ja, also das kannst du jetzt Corona einsetzen oder das andere CCO2, Chaos-Diktatur, ja, jede Form des Chaos, auch Krieg zählt dazu, ist ein roter Faden im Grunde ab dem Ersten Weltkrieg da. Auch die Drahtzieher, die angloamerikanischen Geostrategen, die dahinter stecken. Und jetzt hat man sich entlang gehandelt vom Ersten Weltkrieg über Corona-Diktatur, Ukraine-Krieg, von der Destabilisierung der Nationen, dem Treten des Rechts auf Selbstbestimmung der Völker, ja, dass man das mit Füßen getreten hat, und jetzt geht es dem Individuum an den Kragen. Und jetzt wird sichtbar. Wir sind also im Kulminationspunkt einer Entwicklung, die aus historischer Perspektive interessant ist, aber auch aus strategisch-analytischer, Und wenn man auf eine klassische Zweck-Ziele-Mittel-Relation abstimmt, muss man eigentlich feststellen, dass nur dann diese sogenannte Impfereien und Maskenerniedrigungen der Bevölkerung und Kleinhalten mit künstlich erzeugten Lieferengpässen, dass es nur einem Zweck dient, das Individuum fertig zu machen. Ja? Also platt zu walzen, bereit zu machen für die große digitale Diktatur, die ja schon längst angestrebt ist. 2025, der Horizont, die Primärarbeit soll da abgeschlossen sein. Das sagen ganz offiziell die Drahtzieher wie Klaus Schwab und Konsorten, und bis 2030 die Detailarbeit.
Und das ganze Interview von Stefan Magnet mit Monika Donner sehen Sie wie gewohnt exklusiv und in voller Länge hier bei uns bei auf1.tv. Monika Donners Buch Freiheit können Sie im Übrigen in unserem Auf1-Shop bestellen. Und wir bleiben noch beim Thema Unterdrückung und kommen zur Verfolgung Andersdenkender. Vorigen Dienstag fand in Stuttgart der nächste Haftverkündungstermin gegen Michael Ballweg statt. Dieser wurde nötig, weil das Oberlandesgericht Stuttgart den bisherigen Haftbefehl wegen mutmaßlich vollendeten Betrugs aufgehoben hatte. Jetzt wirft man dem Querdenken-Gründer Ballweg nur noch vor, er habe die vermeintliche Straftat geplant, was als sogenannter untauglicher Versuch bezeichnet wird. Dabei wird die Willkür der Justiz offensichtlich, denn jedem kann man die Planung irgendeines Verbrechens vorwerfen. Boris Reitschuster schreibt dazu, Zitat, während in Deutschland etwa Kinderschänder oder Frauenmörder trotz Urteil auf freiem Fuß kommen, weil die Justiz nach eigenen Angaben zu wenig Ressourcen hat, reichen diese Ressourcen gleichzeitig für die Verfolgung von einem der bekanntesten Regierungskritiker aus. Und die Medien schweigen. Stellen Sie sich einmal vor, Ähnliches würde in Polen oder Ungarn passieren. Wir würden überall davon lesen. Zitat Ende. Laut Ballwegs Verteidigerteam weigerte sich das Gericht noch dazu, entlastende Beweismittel zuzulassen. Der Hauptentlastungszeuge der Verteidigung habe demnach rund 5 Stunden vergeblich vor dem Gerichtssaal gewartet. Das Gericht habe ihn nicht angehört. Darüber hinaus sei sogar die Anhörung von Michael Ballweg einfach unvermittelt abgebrochen worden. Entscheidende Dokumente der Verteidigung konnten daher nicht vorgelegt werden. Rechtsanwalt Ralf Ludwig erklärte zu diesem Willkürakt der deutschen Justiz, Zitat, nunmehr sind nach Auffassung der Verteidigung die rechtsstaatlichen Masken gefallen. Wegen dieser Verweigerung, rechtliches Gehör zu gewähren, wird Michael Ballweg weiterhin ohne Urteil seiner Freiheit beraubt. Zitat Ende. Einer der tragenden Grundsätze eines Rechtsstaates ist es, einem Beschuldigten ein faires Verfahren zu garantieren. Den Beschuldigten anzuhören sei hierfür zentral, heißt es in einer Presseerklärung von Ballwegs Verteidigerteam. Das solle in der Praxis bewirken, dass Beschuldigte selbst alle sie entlastenden Tatsachen und Beweise vortragen dürfen, ohne dabei vom Gericht unterbrochen oder sogar vollständig daran gehindert zu werden. Genau dies sei in diesem Fall nicht beachtet worden. Es bestehe offensichtlich ein Interesse, obwohl juristisch nicht mehr begründbar, Michael Ballweg in Haft zu lassen, so Rechtsanwalt Ludwig. Die Verteidigung hat unterdessen weitere rechtliche Schritte angekündigt. Am Sonntag zeigte sich, dass der heiße Herbst mittlerweile nahtlos in einen feurigen Winter übergegangen ist. Denn bei der sogenannten Mega-Demo von Martin Rutter in Wien kamen erneut tausende Teilnehmer und das trotz klirrender Kälte. Wie gewohnt wurde die Ringstraße lahmgelegt. Rutter war erst vor kurzem bei auf1 für eine Sondersendung zu Gast, in der er von seiner Motivation für den Widerstand erzählte. Dass das nicht nur leere Worte waren, zeigte er bei einer deutlichen Rede, in der er die Pläne der Globalisten geißelte, insbesondere die wahnsinnige transhumanistische Agenda, die jetzt vermehrt bloßgestellt wird. Wenngleich der Corona-Schwindel und das Impfverbrechen noch lange nicht vergessen sind, so hat sich das Hauptthema der Demos mittlerweile verschoben. Es geht jetzt um das Programm des Great Reset in seiner Gesamtheit. Geplante Verarmung und Enteignung, Kriegstreiberei und die Totalüberwachung. Vor allem aber um den von den Globalisten gesteuerten Bevölkerungsaustausch, mit dem der Kalergi-Plan umgesetzt wird. Die Wut der Menschen auf eine als Bankrott- und Pannenregierung empfundene Obrigkeit war dabei nicht zu übersehen. In Richtung der Zentralen der Berufspolitiker erklangen die Rufe Widerstand und Volksverräter. Am großen Fronttransparent stand Steuern runter, Grenzen dicht. Auch viele junge Leute aus dem aktivistischen, patriotischen Spektrum nahmen am Aufmarsch teil. So hielt auch Jakob Gunnacker von Die Österreicher eine Rede und auch Inge Rauscher, die für Auf1-Zuseher keine Unbekannte ist, griff zum Mikrofon. Die Großdemo in Wien sollte aber nicht der einzige Höhepunkt am Demosonntag sein, denn im oberösterreichischen Steyr stand ein besonderes Jubiläum an. Seit 2 Jahren und nun also schon zum 100. Mal gehen die Menschen dort jede Woche auf die Straße, um friedlich, aber entschlossen ihren Unmut über die herrschenden Zustände zu äußern. Obwohl die Lügenpresse mittlerweile völlig hemmungslos gegen die Patrioten hetzt, lassen sich diese trotzdem weiterhin nicht von ihrem Protest abhalten. Beharrlich gehen sie nach wie vor jede Woche auf die Straße. Steyr ist längst zu einem Fixpunkt des oberösterreichischen Widerstandes geworden. Auf1 war für sie bei den Demos mit dabei, hat einige Eindrücke eingefangen und sich unter den Demonstranten umgehört.
Ja, und bei mir steht jetzt Martin Rutter, er ist ja der Veranstalter der Mega-Demos. Und du hast auch eine Website mit dem Titel direktdemokratisch.jetzt, ganz wichtig zu erwähnen. Ja, wie bist du zufrieden mit dem Zulauf heute, beziehungsweise noch viel wichtiger, was im Detail ist jetzt deine Forderung, die du ja auch in einer Online-Petition formuliert hast?
Ja, also zunächst, nachdem ungefähr in einer halben Stunde erst startet, ist es jetzt schon okay, ja, es sind alle Helfer da, es steht schon alles. Und die Forderungen sind ganz klar, die sind jetzt vor allem zwei. Das erste ist, dass wirklich die Steuern für Sprit und Strom runter müssen. Das sind fast 50-60%, je nach Diesel oder Benzin und beim Strom auch. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, wir müssen die Grenzen schließen. Insofern, dass es nicht sein kann, dass über 200.000 Menschen in etwa in einem Jahr nach Österreich kommen, während wir gleichzeitig eine riesengroße Wirtschaftskrise haben. Das lässt sich nicht vereinbaren. Man soll den Menschen vor Ort helfen, aber in Österreich ist jetzt der falsche Platz.
Wenn Sie der österreichischen Bundesregierung eine Schulnote geben müssten, wie würde die aussehen?
5. Was soll ich sagen?
Es gibt keine. Also da sind alle Schulnoten besser.
6. Leichte Frage.
5. Ich bin selber Lehrerin.
Sie sollten eigentlich erst auf die eigenen Leute schauen. Ja, viele können bald nicht mehr den Strom und Gas oder überhaupt was zum Essen leisten. Und dann können wir gerne andere auch aufnehmen.
Neben mir steht die Organisatorin, Frau Sabine Brandner. Frau Brandner, ich habe es soeben erwähnt, heute findet bereits der 100. Protestmarsch in Steyr statt. Der Protest in Steyr blieb bislang, anders als in anderen Regionen Österreichs, ja ungebrochen. Warum ist das so? Was ist Ihre Meinung dazu?
Also man kann da eigentlich gar nichts sagen dazu, außer dass wir halt, die das organisieren, immer drauf geblieben sind. Und da gibt es natürlich einige, die da mitgewirkt und mitgeholfen haben. Und offensichtlich kommen die Leute gern her, weil halt da wirklich, da wird keine Hetze betrieben oder sonst irgendwas. Es ist jeder willkommen, es ist jeder Teil dieser Freiheitsbewegung. Und es geht nicht immer nur um Schimpfen oder um Hetzen, sondern einfach wirklich um die Sache. Das Einzige, was wir definitiv wissen, ist, aufgeben darf man einen Brief, aber auf jeden Fall nicht das eigene Leben und nicht die eigene Zukunft.
Bürgermeister von Steyr hat ja behauptet, er kann sich nicht vorstellen, dass 100 Spaziergänge in Steyr möglich sind. Was sagen Sie als Vizebürgermeister zu dieser Aussage?
Ja, danke. Möglich, ja. Aber ich habe auch gehofft, dass man keine 100 Spaziergänge braucht, damit die Regierung bzw. die oberen Eliten einlenken und sich von gewissen Fehlentwicklungen abbringen lassen. Leider ist es nicht eingetroffen und 100 Spaziergänge im Gang, das ist schon gewaltig. Müsste eigentlich aufzeigen, die Schräglage in unserem Land, dass es so viele Menschen gibt, die erkennen, dass vieles nicht stimmt und sich deswegen Sonntag für Sonntag auf die Straße bewegen, ist eigentlich nicht das Verfehlen von denen, die auf die Straße gehen, sondern von denen, die die Regeln und die Gesetze machen.
Ja, also ich bin sehr unzufrieden mit unserer Regierung. Die tun nichts für uns. Es wird alles immer teurer und teurer. Wir wissen nicht mehr, wie man sich die Heizung leisten soll. Die Kosten im Supermarkt oder sonstiges. Das ist absoluter Wahnsinn. Die tun einfach nichts für uns. Und für dieses gehe ich heute auf die Straßen öfters und hoffe, vielleicht tun die mal was für uns. Das ist ein Wahnsinn. Das geht nicht mehr so.
Und wir wechseln das Thema. Seit der Übernahme ihres liebgewonnenen Propaganda-Instruments Twitter durch Elon Musk befinden sich die Linken in Schnappatmung. Waren sie es gewohnt, dort hemmungslos gegen Andersdenkende loszuwettern, ohne Widerspruch hinnehmen zu müssen, ist nun plötzlich alles anders. Hat der Tesla-Milliardär doch unverschämterweise erklärt, auf seiner Plattform die in der Verfassung verbriefte Meinungsfreiheit wiederherzustellen. Und zwar dadurch, dass er tausende gesperrte, praktisch ausschließlich konservative bzw. regierungskritische Konten wieder freischalten werde. Beinahe im Stundentakt gelangen seither allerlei brisante Informationen ans Licht der Öffentlichkeit. Zu Themen, die es laut den Systemmedien gar nicht mehr geben dürfte. Los ging es mit Pädophilie und Kindesmissbrauch, deren Bekämpfung Musk oberste Priorität einräumte. Gleich darauf kündigte er an, Aussagen zu Corona nicht mehr zu zensieren. Und während die Pseudo-Eliten noch in Schockstarre verharrten, legte er mit Veröffentlichungen zu Hunter Bidens Laptop und dessen Verstrickungen zu ausländischen Regierungen nach. In Panik ließen die Globalisten nun ihre Marionetten in Brüssel tanzen. So drohte die EU allen Ernstes damit, Twitter zu sperren, sollte sich das Unternehmen nicht ihren Zensurregeln unterwerfen. Der Vogel, so hieß es, solle nach EU-Regeln fliegen. Twitters Reaktion erfolgte prompt, die europäischen Büros wurden geschlossen. Daraufhin versuchte die amerikanische Linke ihr Glück. Erst nötigte sie ihnen untertänige Konzerne wie Pfizer, Adidas oder VW dazu, Werbeeinschaltungen auf dem sozialen Netzwerk einzustellen. Danach wollte man einen Keil zwischen Apple und Twitter treiben. Der Handyhersteller könne ja, falls Musk nicht kooperiere, Twitter einfach aus seinem App Store entfernen. Nachdem Musk daraufhin die Produktion eines eigenen Handys in Erwägung zog, kam es schließlich zu einer Aussprache mit dem Apple-Chef. Dieser, so hieß es, habe nie eine solche Aktion im Sinn gehabt. Und jetzt geht der Twitter-Chef endgültig in die Vollen. Nachdem er angekündigt hatte, die linken Umtriebe in seinem Unternehmen publik zu machen, legte er nun Beweise für deren Einmischung in die US-Präsidentschaftswahlen von 2020 vor. Hier hatten Twitter-Mitarbeiter auf direkten Wunsch der Demokratischen Partei massenhaft Konten von Regierungskritikern oder politischen Mitbewerbern sperren lassen. Dieses Vorgehen hatte nicht nur in anderen Ländern wie in Brasilien, Österreich oder Deutschland Methode, sondern natürlich auch auf anderen Plattformen wie YouTube oder Facebook. Nun hat Musk weitere Informationsbomben versprochen und zugleich einen Selbstmord öffentlich ausgeschlossen, wohlwissend, dass er sich in Lebensgefahr begibt, wenn er auch weiterhin derlei unbequeme Wahrheiten ans Licht bringt. Und folgende Meldungen haben wir kurz für Sie zusammengefasst. Böhmermann bezeichnet normale Frauen als Scheißhaufen. Fernsehclown Jan Böhmermann mag offensichtlich keine Frauen. So hat er jetzt Frauen, die überzeugt davon seien, dass es nur zwei Geschlechter gäbe, nicht nur als transfeindlich, sondern zugleich auch als Turd, zu Deutsch Scheißhaufen bezeichnet. Öffentlich. Im gebührenfinanzierten ZDF. Normalerweise müsste man sich wohl darüber echauffieren, wüsste man nicht, dass sich Böhmi, wenn seine vermeintlichen Witze mal wieder daneben gehen, unter Muttis Röckchen versteckt. Zuletzt geschehen, als Angela Merkel die Heulsuse vor dem verärgerten türkischen Präsidenten Erdogan, den er als Ziegenficker bezeichnet hatte, beschützen musste. Schweden liefert politischen Flüchtling an Türkei aus. Menschenrechte sind verhandelbar. Das musste nun auch ein 2015 nach Schweden geflüchteter Kurde erfahren. Um ein Veto Präsident Erdogans gegen den NATO-Beitritt ihres Landes zu verhindern, hat die schwedische Regierung jetzt beschlossen, das angebliche PKK-Mitglied an die Türkei auszuliefern. Die PKK, die kurdische Arbeiterpartei, die für einen eigenen kurdischen Staat kämpft, gilt in der Türkei als Terrororganisation. Brutale Attacke auf Schülerinnen. 14-jähriges Mädchen tot. Ein bislang unbekannter Täter hat gegen 7.30 Uhr heute Morgen zwei Mädchen in der Gemeinde Illerkirchberg in Baden-Württemberg auf ihrem Schulweg brutal attackiert und schwer verletzt. Die Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die 14-Jährige ist leider mittlerweile verstorben. Der Täter flüchtete in ein Wohnhaus. Ob er dort wohnhaft ist, ist bislang unklar. Ob es sich hierbei um eine Flüchtlingsunterkunft handelt, konnte bis Redaktionsschluss nicht bestätigt werden. Die Polizei umstellte jedenfalls das Gebäude und nahm alle Bewohner fest. Darunter dürfte wohl auch der Täter sein. Nach ersten Angaben dürfte es sich bei der Tatwaffe um ein Messer handeln. Fest steht, dass es sich um eine neue Form der Eskalation handelt, wenn wehrlose Schulmädchen mit Messern am Schulweg angegriffen werden. SPD-nahe Agentur inszenierte peinlichen DFB-Auftritt. Durch ihr belehrendes, besserwisserisches Eintreten für die LGBTQ-Propaganda bei der Fußballweltmeisterschaft in Katar hatte sich die deutsche Nationalmannschaft lächerlich gemacht, bevor sie sich vorzeitig unter internationalem Gelächter wieder auf den Heimweg machen musste. Nun kam heraus, dass das Team das peinliche Getue um One Love binden und Hand vor den Mund halten, lediglich zwei Spielern, nämlich Manuel Neuer und Leon Goretzka, zu verdanken hat. Massiv unterstützt durch Sportdirektor Oliver Bierhoff, der sich diesbezüglich Hilfe bei der SPD-nahen Werbeagentur Brinkert Lück Creatives holte, die unter anderem auch für die jüngste Impfkampagne von Karl Lauterbach verantwortlich zeichnet. Der Verdacht einer politischen Seilschaft, so pleiteticker.de, liegt nahe. Impfschäden. Forderungen nach Entschädigung explodieren. Waren aufgrund der Corona-Impfung in Österreich bereits im Vorjahr 372 Anträge auf Entschädigung nach dem Impfschadengesetz gestellt worden, ist deren Zahl nun regelrecht explodiert. So haben allein bis Oktober 2022 sage und schreibe 1211 Personen eine solche beantragt, wie eine parlamentarische Anfrage der NEOS an Gesundheitsminister Rauch ergab. Wie gefährlich der vermeintliche Covid-Schutz ist, macht der Vergleich zur Influenza-Impfung deutlich. Hier forderten 2021 lediglich 4 und heuer gar nur 3 Personen Entschädigungen ein. Zahlreiche Informationen weisen darauf hin, dass die aktuelle Energiekrise im Gegensatz zu den Behauptungen der Systemmedien keine Folge des Ukraine-Kriegs ist, sondern schon von langer Hand geplant wurde. Nicht nur der Investmentriese BlackRock hat hier wieder einmal seine Finger im Spiel. Sehen Sie dazu folgenden Videobeitrag.
Glaubt man den gleichgeschalteten westlichen Mainstream-Medien, dann sind die Ursachen der Energiekrise, einschließlich explodierender Energiepreise, eindeutig. Verantwortlich dafür soll alleine der russische Machthaber Wladimir Putin wegen seines Einmarsches in die Ukraine sein. Vor allem US-Präsident Joe Biden hat ein Interesse daran, dass an dieser Darstellung nicht gerüttelt wird. Verschwiegen wird dabei, dass diese katastrophale Energiekrise bereits von langer Hand geplant wurde. Und zwar von westlichen politischen Kreisen und Unternehmen zur Demontage und dem nachfolgenden Umbau industrieller Volkswirtschaften im Namen einer grünen Klimawarnagenda. Diese Strategie wurzelt in den Jahren vor dem Februar 2022, also lange bevor Russland seinen Krieg gegen die Ukraine begann. Rückblick: Januar 2020. Larry Fink, Boss des weltgrößten Investmentfonds BlackRock, mit einem verwalteten Vermögen von aktuell rund 10 Billionen US-Dollar, verfasst ein Dokument an seine Wall Street-Kollegen über die Zukunft der Investitionsströme. Der Titel »A Fundamental Reshaping of Finance«, übersetzt eine grundlegende Neugestaltung des Finanzwesens. Darin kündigte Fink einen radikalen Wandel bei den Unternehmensinvestitionen an. Kurzum, das Geld soll grün werden. Konkret heißt es da, Zitat, »In naher Zukunft wird es eine erhebliche Umschichtung von Kapital geben. Klimarisiko ist Anlagerisiko. Jede Regierung, jedes Unternehmen und jeder Aktionär muss sich dem Klimawandel stellen. Der Klimawandel ist zu einem entscheidenden Faktor für die langfristigen Aussichten von Unternehmen geworden. Wir stehen an der Schwelle zu einer grundlegenden Umgestaltung des Finanzwesens«, Zitat Ende. Dementsprechend kündigt Fink auch gleich an, dass BlackRock aus bestimmten kohlenstoffintensiven Anlagen wie Kohle, der größten Stromquelle der USA und vieler anderer Länder, aussteigen werde. Neue Investitionen sollen dahingehend überprüft werden, ob sie mit den in der UN-Agenda 2030 formulierten Nachhaltigkeitszielen übereinstimmen. Darauf folgte das sogenannte ESG-Investing bei Hedgefonds, Wall Street-Banken und Investmentfonds, bei dem CO2-emittierende Unternehmen bestraft werden. ESG steht für Environmental Social Governance. Gemeint sind damit aus Sicht der Globalisten moralisch gute Investitionen, also solche, die ihre Agenda unterstützen. Das ist nichts anderes als eine Kriegserklärung der Hochfinanz an die konventionelle Energiewirtschaft. Unter anderem ist BlackRock auch mit einem von der UNO unterstützten Netzwerk von Investoren verbandelt, das sich für kohlenstofffreies Investieren einsetzt. Wenn BlackRock und weitere Wall Street Schwergewichte ihre externen Investments einstellen, bedeutet dies nichts anderes als eine schleichende Zerstörung der Öl- und Gasbranche. So begann also bereits im Januar 2020 eine kolossale Desinvestition in den globalen Öl- und Gassektor mit einem Volumen von 1 Billion Dollar. Fink wurde im selben Jahr in Klaus Schwabs Globalistenschmiede des Weltwirtschaftsforums berufen, das ebenfalls die Agenda 2030 umsetzen will. Ende 2019 traf sich auch der damalige US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden mit Larry Fink hinter verschlossenen Türen. Gleich danach tönte Biden, die fossilen Brennstoffe loswerden zu wollen. Noch dazu ernannte er im Januar 2021 den BlackRock-Mann Brian Deese zum Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats, um den Krieg gegen die fossilen Energien fortzusetzen. Etwa durch eine Liste ölfeindlicher Maßnahmen, wie beispielsweise die Schließung der riesigen Keystone XL Ölpipeline. Ebenso trat die beiden Regierungen wieder dem Pariser Klimaabkommen bei, das Donald Trump aufgekündigt hatte. Und sie verhängte der Öl- und Gasindustrie eine Strafgebühr von $51 pro Tonne CO2. Hinzu kam die Stilllegung diverser Raffinerien. Seitdem ist die massive Desinvestition der Wall Street in Öl im Gange. Hand in Hand mit Biden und Fink arbeitet auch EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Schließlich setzte sie die Agenda Zero Carbon Fit for 55 durch, um erhebliche Kohlenstoffsteuern und andere Beschränkungen für Öl, Gas und Kohle in die EU einzuführen. Die Energiekrise hat also herzlich wenig mit dem Ukraine-Krieg zu tun. Vielmehr wurde sie schon 2 Jahre vorher geplant, um den Ökokommunismus im Namen der Globalisten zu verwirklichen. Und die Superreichen und ihre Großbanken wollen natürlich von ihren Investitionen profitieren, auch wenn sie heuchlerisch so tun, als würden sie das aus Selbstlosigkeit machen. Natürlich geht es nur um ihren Profit. Ganz egal, was das für die restliche Menschheit bedeutet.
Wir bleiben noch beim Thema Energie und kommen zum Terror der selbsternannten Klimaretter, der immer bedrohlicher und unberechenbarer wird. Vergangene Woche erhielt eine Familie im niedersächsischen Delmenhorst einen Drohbrief, in dem sie aufgefordert wurde, die aus 60.000 Lichtern bestehende Weihnachtsbeleuchtung an ihrem Haus sofort, spätestens jedoch bis vor dem morgigen Nikolaustag, abzustellen. Ansonsten könne es passieren, dass der Elektroschrott in nächtlichen Aktionen von den Aktivisten unbrauchbar gemacht und entsorgt werde. Weil der Weihnachtsschmuck zu viel unnötigen Strom verbrauche, sei dies die letzte Warnung. Unterzeichnet war der Brief von angeblichen Anhängern der kriminellen Klimasekte Aufstand der letzten Generation. Die Polizei nimmt die Drohung ernst. Die Familie kündigte lobenswerterweise an, sich von dieser Art Klimaterror keineswegs einschüchtern zu lassen und ihre Lichter bis Silvester weiterleuchten zu lassen. Sie pflegt diesen Brauch seit Jahrzehnten. Ihre Weihnachtsbeleuchtung ist ein echtes Kunstwerk und fast schon eine überregionale Tradition. Allerdings erwägt sie die Installation von Bewegungsmeldern und weiteren Sicherheitsmaßnahmen. Nach Bekanntwerden des Briefes distanzierte sich die letzte Generation umgehend davon. Die Organisation verwies in ihrer typischen Selbstgerechtigkeit darauf, dass sich ihr angeblich friedlicher Widerstand, Zitat, nicht gegen Privatpersonen, sondern gegen die Bundesregierung richtet. Außerdem gehöre angeblich Gewaltfreiheit zu ihren Grundsätzen. Dass beides eine zynische Lüge darstellt, steht längst außer Frage. Tatsächlich übt die letzte Generation mit ihren Asphaltkleberaktionen eine Form von Gewalt und Nötigung gegen Teilnehmer am Straßenverkehr aus und gefährdet Menschenleben massiv. Erst recht gilt dies für ihren jüngsten Anschlag auf den Berliner Flughafen. Aber selbst wenn die Verfasser des Drohbriefs von Delmenhorst nur Trittbrettfahrer sind, trifft die letzte Generation sehr wohl die Hauptschuld für derartige Aktionen. Erstens ist nicht sicher, ob die Klimaextremisten ihre eigenen Mitglieder überhaupt noch unter Kontrolle haben. Und zweitens haben sie mit ihren Aktionen alle Hürden gesetzlicher und moralischer Tabus eingerissen und eine totalitäre Rechtfertigungslehre etabliert. Und weil Politik, Justiz, Polizei und sogar Verfassungsschutz unverhohlene Sympathien mit den Aktivisten zeigen und auch die Mainstream-Medien eine permanente Klimahysterie schüren, braucht sich niemand über diese Entwicklung zu wundern. Wer sich einbildet, gegen den Weltuntergang zu kämpfen, schert sich nicht mehr um Recht und Gesetz. Und die gute Nachricht kommt zum Schluss und heute aus dem schweizerischen Oberbipp im Kanton Bern. Dort wollte nämlich vor 10 Jahren ein Bauer einen überdimensionierten Stein wegräumen, der auf einer Wiese lag. Als er den Stein mit einem Bagger entfernte, staunte er nicht schlecht. Denn dies förderte ein jungsteinzeitliches Dolmengrab zutage. Das Grab war noch vollständig intakt und mit Skeletten gefüllt. Der Bauer informierte sofort die Behörden und die Archäologen leisteten ganze Arbeit. Dolmen sind weit verbreitete Megalithbauten. Bis heute ist es für viele faszinierend, wie unsere Vorfahren vor 5000 Jahren mit einfachen Mitteln diese gewaltigen Steine bewegen konnten. Die Megalithbauten aller Art sind ein Zeugnis für die Schaffenskraft und die spirituellen Überzeugungen unserer Ahnen, deren Geist nicht nur in diesen gewaltigen Werken weiterlebt. Der Abschlussbericht über das Dolmengrab von Oberbipp, der kürzlich veröffentlicht wurde, strotzt vor Begeisterung. Der Fund sei einzigartig und wissenschaftlich sehr wertvoll, denn es komme nur selten vor, dass ein Grab so intakt ist und dass so viele gut erhaltene menschliche Überreste gefunden werden. Insgesamt 42 Skelette wurden geborgen, 24 Erwachsene, 7 Jugendliche, 10 Kinder und ein Neugeborenes. Die Wissenschaftler meinen aus den Funden Rückschlüsse auf die ausdifferenzierte Sozialstruktur der Menschen ziehen zu können. Diese hätten Ackerbau und Viehzucht betrieben. Die Frauen seien zudem alle nicht mit den Männern direkt verwandt. Das lässt darauf schließen, dass Bräute aus entfernteren Siedlungen geholt wurden, um Inzucht zu vermeiden. Was auch bedeutet, dass es weit verzweigte Handels- und Gesellschaftsbeziehungen gegeben hat. Die Wissenschaftler deuten das Dolmengrab zudem als elitär. Das Leben in der Steinzeit war also schon komplexer, als man heutzutage vermuten würde. Grund genug, auch dieses ferne Erbe, das trotz allem ein Teil von uns ist, zu bewahren und nicht durch feige politische Entscheidungen zu gefährden. Damit es auch in den nächsten 5000 Jahren hier noch Menschen gibt, die sich in uns wiedererkennen können. Und mit dieser guten Nachricht wünschen wir Ihnen, verehrte Zuseher, noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns, bei den Nachrichten auf 1.